Wir starten rein mitten in unsere Weihnachtsserie. Es weihnachtet sehr. Und letzten Sonntag in der Sinne Church hat uns Yannick mit reingenommen in Es weihnachtet sehr für, wer erinnert sich? Die Hirten. Richtig. Und wir haben davon gehört, dass es Weihnachten wird für die Menschen am Rande der Gesellschaft, die Menschen, die oft übersehen werden, deren Wort nicht zählt, und dass Gott aber genau ihnen begegnet, um nicht nur zu verkündigen, dass gestern, wenn ihr da wart und das The Chosen Special gesehen habt, habt ihr auch gesehen, wie die Hirten am Ende rumlaufen und allen erzählen, was sie erlebt haben. Nicht nur um den Menschen in Bethlehem zu erzählen, was sie erlebt haben, sondern tatsächlich sogar Maria zu verkündigen. Hey, das ist nicht nur irgendein Sohn, den Gott dir da geschenkt hat, und nicht nur ein Wunder, dass du dieses Kind in dir getragen und geboren hast, sondern es ist sogar der Messias. Und wir schauen uns in diesen Wochen vor Weihnachten gemeinsam verschiedene Schicksale und Menschengruppen an, denen Gott begegnet und deren Lebensrealität durch Weihnachten, durch das Menschwerden Gottes in Jesus Christus verändert wird. Und heute schauen wir uns an, es weihnachtet sehr für die Magier aus dem Osten. Hört sich spooky an. Wenn du letztes Mal nicht da warst, dann darf ich hier an der Stelle daran erinnern oder verkündigen, dass wir ganz neu jetzt nicht nur die Sinne Church live übertragen bei YouTube, sondern wir haben seit letzter Woche, dank Joe und Yannick, auch einen Spotify-Podcast. Das heißt, alle Predigten, egal ob Sinne Church oder die anderen Gottesdienste, ist das Ziel, dass wir sie aufnehmen und hochladen und ihr sie als Podcast auch nochmal nachhören könnt. Genau, sie werden nicht nur bei Spotify sein, sondern überall, wo man Podcasts hören kann. Jetzt aber starten wir rein in die Geschichte von diesen Magiern aus dem Osten, oder ihr kennt sie vielleicht auch als die Weisen aus dem Morgenland oder sogar als die heiligen drei Könige. Warum das Fake News sind, das finden wir heute gemeinsam raus. Wer von euch hat denn so einen Tipp, wo die so in der Bibel zu finden sind? Lukas, sagt ihr? Hat ihr auch noch jemanden anderen Guess? Nee, Matthäus? Janek, sehr gut. Tatsächlich werden sie nur im Matthäus erwähnt, und wir schauen uns mal ran, wie sie da Erwähnung finden. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, wenn ihr das möchtet. Sie stehen wie auch sonst die Weihnachtsgeschichte im Lukas in Matthäus Kapitel 2. In meiner Übersetzung heißen sie die Sterndeuter aus dem Osten. Ich lese aus der Basisbibel die Verse 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie: Wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn im Buche des Propheten steht: Du Bethlehem im Land Judäa, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter dem König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatte, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum: Geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Also, irgendwelche Sterndeuter. Wer genau diese Menschen eigentlich waren, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. sind in ihrem Land, in ihrem Zuhause relativ weit weg von Bethlehem. Warum ist das weit weg? Wenn wir weiterlesen, dann erfahren wir, dass wahrscheinlich Jesus zu der Zeitpunkt, wo die Sterndeuter kamen, schon 2 Jahre alt war. Das heißt, die waren wahrscheinlich mehrere Jahre auf der Reise. Wenn man davon ausgeht, dass wirklich in dem Moment der Geburt sie den Stern gesehen haben. Und ich will uns ein bisschen mit hineinnehmen in diese Frage, was ist da eigentlich passiert? Was für eine Offenbarung hatten diese Weisen, diese Sterndeuter? Und meine erste Assoziation kam bei mir aus dem Studium in das schlimmste und gleichzeitig irgendwie auch coolste Seminar, das ich jemals hatte. Das schlimmste, weil ich den Dozent wirklich furchtbar fand, weil ich mehrmals in diesem Seminar geheult habe, weil wir so ein super kompliziertes Buch auf Englisch gelesen haben. Und wir saßen zu dritt in dem Seminar, warum auch immer, wahrscheinlich, weil niemand sich bei diesem Dozenten in Englisch dieses Thema geben wollte. Und die anderen beiden Jungs oder Mitstudenten, die mit mir da drin saßen, waren so richtig krasse Theologie-Brains. So. Und es war ein Fach der systematischen Theologie. Und zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, das ist das Allerschlimmste. Also wirklich. Inzwischen mag ich es ganz gerne, aber damals nicht. Und das Thema dieses Seminars war natürliche Theologie. Und wir haben so ein Buch gelesen, The Natural Theology. Und natürliche Theologie ist ein Thema, oder in der natürlichen Theologie stellen sich TheologInnen die Frage oder beschäftigen sich damit, ob und inwiefern Gott Menschen begegnet und ihnen eine Offenbarung zuteil werden lässt, ohne den Einfluss von anderen Menschen oder der Bibel als Wort Gottes. Also einfach eine natürliche Offenbarung Gottes in ihrer Umwelt. Und für mich ist es genau das eigentlich, was sie erleben hier, die SterndeuterInnen, wahrscheinlich waren es Männer, die Sterndeuter, das, was eine natürliche Theologie ist. Also sie schauen in den Himmel, sie sehen einen Stern und sie sehen nicht nur eine Supernova, sondern irgendwas passiert in ihnen und sie haben plötzlich so eine krasse Offenbarung, dass sie wissen, das ist nicht nur ein riesiger Komet, sondern Hier ist was Göttliches. Hier ist ein König geboren. Hier ist irgendwas passiert, das uns dazu anregt, uns auf den Weg zu machen, wahrscheinlich über mehrere Jahre in irgendein Land, wo wir vorher noch nie waren, um auf die Suche zu gehen, den Grund herauszufinden, was Ursache ist. Und ich finde es so cool, darüber nachzudenken. Ich denke gerne über so Dinge nach und dann kommen so Assoziationen in meinem Kopf, um jetzt bewusst zu machen. Also als wir diese Weihnachtsserie vorbereitet haben, hat Frank gesagt, wir haben so uns ausgetauscht, was finden wir, was begeistert uns am meisten in dieser Weihnachtsgeschichte. Und Frank hat gesagt, ich erzähle das hier mal, Frank hat gesagt, dass was ihn am meisten begeistert ist, wie Gott vorausplant und wahrscheinlich Jahrtausende vorher eine Supernova irgendwo im Weltall entsteht, dass dann in dem Moment, wo Jesus auf die Welt kommt, dieser Komet sichtbar ist an dem Ort, wo gerade die Sterndeuter sind, dass sie dadurch eine Gottesoffenbarung erleben und sich auf den Weg machen, um Jesus zu begegnen. Wie krass. Und ich selber habe in meinem Leben auch, obwohl ich mit Gott groß geworden bin, so einen Moment gehabt, der mich an natürliche Theologie erinnert, obwohl es nicht ein erster Gottesmoment war. Aber kurz nach meinem Fachabi bin ich 7 Wochen mit dem Rucksack in Irland unterwegs gewesen. Ich wollte eigentlich so einen Weg wandern, den Dingle Way. Und dann kam aber alles anders als geplant, weil, ja, andere Story, längere Story. Auf jeden Fall war ich irgendwann auf dem Ring of Kerry unterwegs mit dem Auto, mit Menschen, die ich in einem Hostel kennengelernt hatte und wir haben verschiedene Stops gemacht und ein Stop war Cliffs of Kerry, also so die Klippen an so einer Halbinsel und wenn man da runtergeschaut hat, hat man vorne so eine Insel gesehen, wo diese Vögel mit den roten wie heißen die schon wieder? Puffs oder so heißen die, Island, gesehen. Und überall waren diese Vögel und hinten dran hat man noch so andere Inseln gesehen, ganz weit im Atlantik. Und man hat so runtergeschaut in die Tiefe und der Wind ist so um meinen Kopf. Und unten habe ich so gesehen, wie so die Brandung und die Wellen so gegen die Felsen und die Klippen und dann war Gischt. Und ich habe so darunter geschaut und ich hatte plötzlich in mir so den krassen Drang, laut Lobpreislieder zu singen, obwohl da so andere Leute um mich rum waren, die ich halt im Hostel kennengelernt hatte. So. Und ich weiß, ich bin so weggegangen und so richtig so diesen Berg runtergehüpft und habe so Lobpreis gesungen. Und ich habe das gesehen und es hat so krass irgendwas in mir ausgelöst. Und ich habe gedacht, ich begreife nicht, wie Menschen sowas sehen können und nicht wissen können in dem Moment, dass es Gott gibt und Gott das geschaffen hat. Weil ich so diese Größe Gottes in dem Moment erkannt habe. Und das war so ein Moment der natürlichen Theologie, wo Gott in mein Leben gewirkt hat. Und vielleicht hast du auch schon mal sowas erlebt. Und wir wollen uns jetzt 10 Minuten Zeit nehmen, wo ihr darüber nachdenken und euch gerne auch austauschen könnt. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott unabhängig von anderen Menschen oder dass du die Bibel hineingeschaut hast oder ein Lobpreislied gehört hast, dir begegnet ist oder du so eine Offenbarung hattest über die Größe Gottes? Ähnlich die Weisen oder die Sterndeuter. Darüber dürft ihr euch jetzt kurz austauschen.
Genau, ihr könnt langsam zum Ende. Erzählt eure Story noch zu Ende. Gestern waren wir mit dem Auto unterwegs und dann hat irgendwer irgendeine Frage gestellt über die Weisen aus dem Morgenland und dann habe ich angefangen rumzunörden als Theologe und Jojo war dann nachhinein so, ah ja, dann kannst du ja morgen das auch in der Predigt sagen. Im Impuls dachte ich mir, ja, okay, gerne. Genau, Jojo hat ja gerade so ein bisschen gesagt, die heiligen drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, wer genau ist das eigentlich? Und im Matthäus-Evangelium ist die Rede von den Magoi, Apo, Anatolon. Anatolon, könnt ihr euch denken, vielleicht habt ihr, Anatolien kennt ihr vielleicht, das liegt von Europa gesehen östlich, also es ist quasi der Osten, es ist da, wo die Sonne aufgeht tatsächlich. Und die Magoi kann man übersetzen mit Magier, also das, was Julio gesagt hat, die Magier aus dem Osten ist eigentlich so die treffende Übersetzung. Und Magier ist ja immer, ich weiß nicht, was ihr so denkt, wenn ihr an Magier denkt, ich denke erstmal so an so Siegfried und Roy, ist das Magier? Auf jeden Fall so Leute mit so Hüten und dann so diese Zaubertricks machen. Magier waren aber wahrscheinlich Priester, zoroastrische Priester. Und der Zoroastrismus war so eine persische Religion, die war super hip zu der Zeit. Auch zum Beispiel Freddie Mercury war auch Zoroastrier, falls ihr das wusstet. Aber es gibt noch ein paar, die dem Glauben folgen. Und der war sehr prägend auch in der Zeit, hat sich sehr ausgebreitet. Und ihre zoroastrischen Priester, die waren sehr beliebt, gerade bei Römern und Griechen, weil die waren nämlich Sterndeuter und die konnten auch so Träume deuten. Und die Römer haben die gemocht, die Griechen. Die Juden und Jüdinnen nicht so, weil für die waren das keine Weisen, sondern so Idioten, die halt irgendwie nicht in die Tora schauen, sondern eben in den Himmel. Wie blöd von denen. Und das ist halt total spannend. Das ist genau die, aber quasi von der Offenbarung Jesu erfahren. Und das ist halt wirklich spannend, weil letzte Woche in der Predigt ich ja auch so darüber gesprochen habe, dass eigentlich die Hirten die Ersten waren, die gecheckt haben, oder den Gott auch offenbart hat, dass Jesus nicht nur einfach ein besonderer Mensch ist, sondern tatsächlich der Erlöser. Und im Matthäus-Evangelium sind die Ersten, die das merken, tatsächlich diese Magier aus dem Osten. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in den Geschenken, die sie Jesus geben. Also Gold ist so eigentlich so ein Geschenk für Könige, das ist ein königliches Metall. Myrrhe ist eigentlich so ein Heilmittel, also es geht um... Da ist jemand, der vielleicht auch als Arzt tätig ist, der muss irgendwie heilen oder der braucht auch Heilung. Und Weihrauch ist natürlich etwas, das irgendwie im Tempel vorkommt. Also es ist eigentlich ein Geschenk für einen Hohepriester. Und in Jesus kommt irgendwie alles zusammen. Also er ist irgendwie König, er ist Heiland, er ist Priester. Und irgendwie sind diese Magier aus dem Osten, die in den Himmel geguckt haben, das sind irgendwie die Ersten, die das gecheckt haben oder denen Gott das offenbart hat, zumindest im Matthäus-Evangelium. Und genau, das ist irgendwie so voll was Besonderes. Jojo hat zwar vorhin gesagt, dass vielleicht die heiligen drei Könige Fake News sind. Das würde ich jetzt nicht sagen, das fände ich gemein. mein ökumenisches Herz möchte nicht sagen, dass es Fake News sind. Aber die Idee, dass das tatsächlich Könige sind, ist dann später gekommen, weil der Prophet Jesaja davon geschrieben hat, dass wenn irgendwann der Erlöser geboren wird, dass dann Menschen kommen, dass dann alle Völker kommen und dass sie ihm Myrrhe und Gold geben. Und die das später gelesen haben, haben dann gedacht, ah krass, dann sind das wohl Repräsentanten dieser Völker. Also so, dann sind das Könige von anderen Völkern, die dann kommen und sie bringen drei Geschenke mit, also waren es wahrscheinlich nicht fünf, also es wäre ja voll blöd, wenn zwei irgendwie ohne Geschenk gekommen wären. Deswegen waren es wahrscheinlich drei Könige aus dem Morgenland. Genau, so ist man dann darauf gekommen. Und ich finde das Besondere an dieser Story von diesen Magiern ist, dass Gott ihnen begegnet, da wo sie sind. Also nicht, dass Gott sagt, ich bin grün und ich spreche Spanisch und du musst auch grün werden und Spanisch sprechen, um mich zu verstehen. Sondern Gott kommt in diesen Kontext dieser Menschen, selbst wenn sie noch nie von der Tora gehört haben, selbst wenn sie den Propheten Jesaja nicht kennen, selbst wenn sie selber nicht jüdisch sind und eigentlich gar nicht auf einen Erlöser warten in der Situation, begegnet Gott ihnen trotzdem und das auch noch in der Sprache, die sie verstehen, nämlich als Sterndeuter tätig zu sein. Und das finde ich so krass und das möchte ich jetzt auch euch nochmal vielleicht an den Tischen mitgeben, dass ihr euch darüber unterhaltet. Was sind oder wer sind vielleicht Menschen außerhalb eurer Bubble? Menschen, mit denen ihr eigentlich keinen Kontakt habt, von denen ihr vielleicht wisst, dass es die irgendwie gibt, die ihr vielleicht auch mal seht auf der Straße in Saarbrücken oder in den Nachrichten, aber zu denen ihr gar keinen Kontakt habt. Und euch mal vielleicht bewusst macht, so ja, Jesus und Gott kann denen auch begegnen, halt auf ihre Art und Weise. Genau, aber euch einfach mal austauschen, was sind so Menschen, drei Namen aufschreiben. Ach so, ja genau, ihr könnt euch ja drei Namen aufschreiben, aber die kennen die Leute ja nicht, dann können sie ja die Namen nicht aufschreiben, oder? Okay, ja, ihr könnt euch einfach austauschen, welche Leute sind außerhalb von eurer Bubble.
Ich glaube, man kann sich so endlos über dieses Thema austauschen. Richtig gut, wenn euch Leute einfallen. Wenn noch nicht, dann ermutige ich euch sehr, Augen und Ohren offen zu halten und auch Gott zu fragen, wer ist vielleicht so eine Personengruppe oder wer ist vielleicht ein Name oder eine Person oder vielleicht sonst zwei, wo wir auch für die beten dürfen, dass Gott ihnen begegnet, unabhängig auch von unserem Tun und unserem Einfluss. Es weihnachtet sehr für die Magier aus dem Osten. Gott begegnet Fremden. Gott begegnet fremden Menschen, in Anführungszeichen fremden Menschen, die nicht mit Kirche zu tun haben, Menschen, die nicht in unserem Freundeskreis sind, Menschen, wo wir nicht wissen, wo sie wohnen, um ihnen Flyer in den Briefkasten zu schmeißen oder denen wir auch nicht auf Insta folgen, um sie dort für den Gottesdienst einzuladen. Gott begegnet Menschen außerhalb von unserer Lebenswelt, außerhalb von unseres Einflussbereichs. Damals mit diesen Magiern, außerhalb des Einflussbereichs der Israelitinnen, weit weg und aber auch heute. Und damals sind die Israelitinnen sogar erschrocken über die Offenbarung, die diese Magier haben. So, sie verstehen das gar nicht. Das löst, haben wir hier gelesen, irgendwie ein bisschen auch Angst in ihnen aus, weil die Magier erkannt haben, Jesus ist der Messias und ihn sogar anbeten. Und damit, das hat Janne gerade schon gesagt, sind sie wie die Hirten als allererstes dabei. Und ich finde das so cool und wir haben ein paar Punkte formuliert, die wir aus dieser Geschichte irgendwie so mitnehmen können als Learnings. Erstens, Gott führt Menschen zu sich. Wir müssen das nicht tun. Wir dürfen mit dabei sein, wir dürfen Zeuginnen sein, aber am Ende ist es Gott, durch den Menschen zum Glauben kommen. Und Gott begegnet Menschen in ihrem Kontext, das hat Yannick auch schon gesagt. Und das dürfen wir für uns selber wissen. Gott begegnet uns da, wo wir sind, lädt uns von dort ein und das dürfen wir auch für andere Menschen wissen. Wir müssen nicht immer erwarten, dass Menschen erst aus ihrem Kontext herauskommen, damit Gott ihnen begegnet oder damit wir was mit ihnen anfangen können, sondern Gott begegnet den Menschen dort, wo sie sind, in ihrem Umfeld, in ihrem Kontext, in ihrer Lebensrealität. Und wir können von anderen über Jesus lernen. Denn die, so wie auch die Hirten, bei denen war das ähnlich, auch diese Magier aus dem Osten dazu beigetragen haben, dass Jüdinnen, dass Gelehrte was gelernt haben, dass vielleicht sogar Maria und Josef was gelernt haben darüber, wer Jesus ist. Das hat Yannick angesprochen in den Geschenken, welche Bedeutung die hatten, aber auch, dass sie gesagt haben, wir wissen, dass da dieser Messias ist, dass da der Christus ist, bevor andere das wussten. Und Herodes und die Gelehrten das erfahren haben darüber, scheinbar ist er jetzt geboren. Und das Letzte ist, und das finde ich auch wichtig, uns das immer wieder bewusst zu machen, wir, also wir Nicht-Jüdinnen, wir sind auch solche Fremden gewesen. Und wir wurden auch sozusagen zur Party eingeladen. Wir sind Fremde gewesen und wir wurden aufgenommen. Und genauso sollen wir auch mit anderen Menschen umgehen, die fremd sind. Sie einladen, sie willkommen heißen. Auch wenn sie aus unserer ersten Perspektive vielleicht gar nicht in diese Box passen. Also ich stelle mir das immer so vor, mit dem, was wir jetzt gelernt haben an Facts über die Magier, so, dass sie vielleicht tatsächlich Magier waren, dass sie Sterndeuter waren, dass sie nicht das gemacht haben, was eigentlich klar war, in die Tora zu schauen, dass sie nicht geglaubt haben, dass sie das wahrscheinlich alles sogar überhaupt nicht verstanden haben. Das war nicht Teil ihrer Religion, sie waren Teil einer anderen Religion und trotzdem ist Gott ihnen begegnet und hat sie benutzt, hat sie eingeladen und sie haben Teil der Weihnachtsgeschichte und sind bis heute voll der große Teil der Weihnachtsgeschichte, der nicht wegzudenken ist. Und mich macht das immer wieder so ein bisschen demütig, weil ich glaube, wir alle ein bestimmtes Bild davon haben, wie Menschen zu sein haben, durch die Gott wirkt und durch die Gott auch zu uns spricht. Und da demütig zu sein und zu wissen, Gott spricht zu uns durch Menschen, die vielleicht gar nicht in diesem christlichen Kontext sind, die das vielleicht alles, was wir auch meinen, schon verstanden zu haben, nicht verstanden haben und durch die zu denen Gott trotzdem spricht und ihnen auch Erkenntnis geben kann und wir von ihnen über Gott und wer und wie Gott ist lernen können. Das finde ich so besonders und so cool. Und gleichzeitig inspiriert mich das auch immer wieder, Menschen einzuladen in eine Gemeinschaft mit Jesus. Und ich wünsche uns, dass wir das so ein bisschen unser, wie sage ich das, ich wünsche mir für uns, dass unser Denken und unser Blick auf Menschen durch diese Geschichte, das sehr für die Magier aus dem Osten weihnachtet, verändert wird. Und dass wir wissen dürfen, so, dass Weihnachten ist, verändert unsere Lebensrealität. Vielleicht direkt, weil Gott zu uns spricht, aber vielleicht auch durch andere Menschen. Und das, was sich tatsächlich verändert, ist Hoffnung, die wir haben dürfen. Ich glaube, das wird gar nicht berichtet, wie die Magier sich dann am Ende fühlen, nachdem sie dem Jesuskind begegnet sind. Aber klar ist, dass sie eine Offenbarung haben, dass sie auch wissen, okay, zu diesem Herodes gehen wir nicht zurück. Und bei den Hirten war das auch so. Nächste Woche schauen wir uns eine andere Personengruppe an. Wir schauen uns Maria und Josef an, was ihre Lebensrealität Weihnachten oder wie Weihnachten ihre Lebensrealität verändert hat. Aber ich wünsche dir, dass du auch erlebst, dass Weihnachten deine Lebensrealität verändert, dieses Jahr vielleicht ganz neu. Dass du erlebst, ja, Gott wird Mensch für mich. Und das macht was mit mir. Das macht was mit dem, wie wir glauben, mit dem, wie wir handeln, wie wir mit anderen umgehen. Und mit dem auch, was und wie wir über Gott denken. Egal, wie oft wir diese Geschichten schon gehört haben. Und dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, das hat damals Lebensrealitäten verändert, aber das verändert unsere Lebensrealität heute, weil Jesus Mensch geworden ist, weil er als Mensch gelebt hat und weil er am Kreuz gestorben ist. Und das ist die Überleitung zum Abendmahl. Ich drücke diesen Knopf hier, der vorbereitet wurde. Das ist ja gefühlsvoll jetzt. Ja. Ich habe in den letzten Wochen irgendwie immer noch mal so oft gedacht, Gott, ich wünsche mir das so arg, dass es wirklich für mich Weihnachten wird, weil bei mir in meinem Leben gerade alles irgendwie so drunter und drüber geht. Und ich weiß aber, dass ich das brauche und ich möchte das neu erleben. Ich habe voll die Sehnsucht und den Wunsch, nochmal neu zu erleben, dass das, was in meinem Alltag ist, egal was da gut ist und was da vielleicht gar nicht gut ist, dass das komplett unabhängig von dem ist, was Gott tut und wie Gott mir begegnen möchte. Und dass es Weihnachten wird. Und ein guter Freund von mir hat heute im Rahmen von unserem Adventskalender des Bundes so einen Impuls gehalten über Advent und dass wir in der Advents- und Weihnachtszeit, das heißt hier ankommen, dass wir darauf warten, dass Gott kommt und dass wir uns vorbereiten. Und dass wir uns nicht darauf vorbereiten, dass Gott dann schneller kommt oder anders kommt oder Gottes Kommen abhängig ist von dem, wie wir uns vorbereiten, sondern dass wir wissen, Gott kommt, aber wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen unsere Herzen öffnen, wir wollen unsere Gedanken irgendwie daraufhin vorbereiten. Und ich habe dann nochmal so gedacht, ja, Gott kommt unabhängig von dem, wie es in mir aussieht. Und das ist gut und trotzdem möchte ich mir das immer wieder sagen. Ich darf darauf warten, dass Gott kommt und ich muss nicht ewig warten, sondern Jesus kommt. Und Jesus kommt auch jetzt schon. Und eine Begegnung mit Jesus kann ganz viel verändern. Und wir haben das, glaube ich, alle auch schon erlebt. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran oder verdeutlichen wir uns daran, dass Jesus all das, was nicht gut ist, getragen hat. Und dass wir deswegen Hoffnung haben dürfen. Hoffnung über den Tod hinaus, weil Jesus den Tod besiegt hat. Dass wir Heilung haben dürfen, weil Jesus der Heiland ist, was die Magier damals schon erkannt haben. Dass wir Vergebung haben dürfen, da wo wir wissen, das, was ich mache, ist nicht in Ordnung. Ich brauche Vergebung. Und dass da, wo wir in unserem Leben, wir wissen, Gott hat mir vergeben, aber in meiner Realität hat das nichts geändert, weil ich immer und immer wieder am gleichen Punkt lande. Weil das, was nicht gut ist, irgendwie so eine Macht über meinem Leben hat, hat Jesus die Macht der Sünde gebrochen. Und wir dürfen wissen, mir ist vergeben, aber auch das, was nicht gut ist, hat eigentlich keine Macht mehr über mein Leben. Und wir dürfen Hoffnung haben. Hoffnung, weil wir wissen, dass Gott Mensch geworden ist. Hoffnung, weil wir wissen dürfen und uns erinnern dürfen, Gott war bereit, Mensch zu werden, um Gemeinschaft mit uns zu haben. So, Carla, jetzt habe ich vergessen, was das Fünfte ist. Ich habe Hoffnung nochmal gesagt. Kraft. Kraft haben wir vergessen. Wir dürfen auch Kraft haben. Und ja, egal, ich bin raus aus meinem Gedanken. Hi, Carly, willst du auch Abend mal mit uns nehmen? Bleib mal da. Nicht zum Bass gehen. Vielleicht brauchst du noch was ganz anderes. Das sind nur Beispiele davon, was Gott am Kreuz getragen hat, aber das darfst du auch haben. Und ich spreche die Einsetzungsworte und ihr dürft an euren Tischen Abend mal feiern und auch füreinander beten. Vielleicht, ja, hat auch das Thema heute irgendwas in dir angesprochen, was du vor Gott bringen möchtest oder worum du bitten möchtest oder was du gerade brauchst. Und Gott, ich danke dir, dass du Menschen begegnest, dass du uns begegnest, da wo wir gerade sind. Du kennst unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere letzten Wochen und Tage und auch das, was in der Zukunft auf uns wartet. Das, wo Dinge gerade leicht sind, wo wir uns freuen können und da, wo jeder bestimmt von uns ein unterschiedliches Päckchen zu tragen hat, egal wie groß das ist. Und ich danke dir, dass du uns da begegnest und dass wir im Abendmahl vergegenwärtigen dürfen, dass in diesem Moment es Realität und wahr wird, dass das, was weh tut, dass das, was nicht gut ist, dass das, wo Zerbruch ist, wo Leid ist, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass du es am Kreuz getragen hast, dass du es mitgenommen hast in den Tod und dass du es dort gelassen hast, aber dass du wieder auferstanden bist und dass wir deswegen Hoffnung haben dürfen, dass wir deswegen Vergebung haben und Befreiung von der Macht der Sünde, dass wir nicht kraftlos bleiben müssen, dass wir nicht krank bleiben müssen, sondern dass du Heilung hast, dass du so viel Gutes für uns hast. Und ich bete so, dass wir das jetzt gleich schmecken, dürfen und erleben dürfen, dass du gut bist. Amen.